Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel.
Und zum Wortwechsel begrüßt Sie herzlich Birgit Kolkmann am Mikrofon. 9,7%, das Debakel der bayerischen Landtagswahl lässt eine erschütterte, eine ratlose SPD zurück. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik ein einstelliges Ergebnis bei einer Wahl in Westdeutschland. Ist die große sozialdemokratische Volkspartei, die älteste Deutschlands, knapp 150 Jahre nach ihrer Gründung überflüssig geworden? Zum Wortwechsel begrüße ich Annika Klose, die Berliner Vorsitzende der Jungsozialisten in der SPD, Gilbert Casasus, Professor für Europastudien an der Universität de Fribourg in der Schweiz, Rudolf Dressler, SPD, ein Sozialdemokrat alter Schule und Kämpfer für die Arbeitnehmerinteressen, und Christoph Stölzel, Historiker und Gründungsdirektor des Deutschen Historischen Museums und auch Mitglied der CDU. An Sie alle herzlich willkommen und gleich eingangs die Frage: Die SPD trifft es besonders schlimm, die Union allerdings auch. Kann man nicht mehr von Volksparteien sprechen, Herr Stölzel?
Also dieser Begriff Volkspartei ist ja was Merkwürdiges. Parteien sind zunächst organisiert, wie der Name sagt, um Partei zu nehmen. Und man kann nicht für 83 Millionen Menschen zugleich Partei einnehmen, weil deren Interessen ja ganz unterschiedlich sind. Also dass wir sozusagen die Zersplitterung der Weimarer Spezialparteien nach dem Zweiten Weltkrieg überwunden haben, war wunderbar. Aber trotzdem waren natürlich die Union und die SPD und die Liberalen standen für bestimmte Interessen. Und diese Interessen gibt es ja weiterhin. Parteiniederlagen, katastrophale Niederlagen sind nicht das Ende von Parteien, sondern der dringende Appell des Volkssouveräns: rüttelt und schüttelt eure Köpfe und ändert euch. Parteien leider lernen nur durch katastrophale Niederlagen. Das lehrt die Geschichte.
Herr Casasus, in Fribourg, Sie als Wissenschaftler, wenn Sie den Begriff Zersplitterung hören, der stammt ja aus der Weimarer Republik, klingt gleich so negativ. Können wir auch sagen, die Parteienlandschaft fächert sich Gott sei Dank mehr auf?
Ich habe eine andere These. Ich sage, dass europaweit wir ähnliche Entwicklungen miterleben. Das gilt für die Bundesrepublik, das gilt für Italien, das gilt für Frankreich und für andere Länder. Wir haben so eine Veränderung der tektonischen politischen Platten. Das heißt, wir erleben heute in diesen Jahren wirklich große Veränderungen, wo das typische Linksverhältnis nicht mehr dem entspricht, was wir gekannt haben, wo wir merken, dass Sozialangehörigkeiten nicht mehr unbedingt bestimmend sind für Parteien. Ich glaube, wir sind in einer Übergangsphase. Es kann sein, dass selbst Parteien, wie wir sie gekannt haben, nicht mehr so existieren. Ich gebe dem Herrn Stölzen aber recht, es ist ein Appell um Erneuerung. Aber um welche Erneuerung es sich handeln wird, ist eine andere Frage.
Herr Dressler, Sie sind Sozialdemokrat alter Schule. Sie haben eben dieses Zwei-Parteien-System noch so richtig mitgemacht, Arbeitnehmerinteressen vertreten, waren auf der Seite der SPD, der großen Volkspartei, und nun so ein Ergebnis. Was macht das Erdbeben mit Ihnen?
Also ich will, bevor ich meinen Gemütszustand schildere, nur noch sagen, der Begriff Volkspartei hat in der Bundesrepublik gemeint, ein weites Spektrum zusammenzuführen. Beispielsweise die Grünen mit 8 oder 10%, selbst heute mit 18 oder 20%, definieren sich selbst noch nicht als Volkspartei, auch mit dieser Größe nicht. Und die SPD mit diesem Absturz faktisch in die Bedeutungslosigkeit in einem Landesparlament mit Auswirkungen auf den Bund, die kämpft um diesen Begriff. Sie kann ihn aber nicht mehr reklamieren mit dieser Zustimmungsrate. Also wird sie ihr Verhältnis zur Volkspartei verändern müssen oder sich selbst erneuern müssen, um wieder Volkspartei sein zu können.
Wie viel Erneuerung, Frau Klose, kommt aus den Reihen der Jugendorganisation, der Jusos, deren Vorsitzende in Berlin Sie sind?
Na, da kommt eine ganze Menge. Und ich glaube, dass wir uns tatsächlich auch damit beschäftigen, wie die SPD wieder eine starke Kraft werden kann. Ich persönlich kann mit dem Begriff der Volkspartei auch ehrlich gesagt gar nicht so furchtbar viel anfangen. Ich finde, das ist auch überhaupt kein Wert an sich erstmal, Volkspartei hin oder her, sondern es geht darum, natürlich irgendwie ein Ziel zu verfolgen. Uns geht es darum, die Gesellschaft zu einer gerechteren, zu einer freieren Gesellschaft zu machen und natürlich das im Interesse der Mehrheit der Bevölkerung zu tun und die eben zu organisieren. Und ich würde sagen, das, was wir gerade erleben, ist gar nicht die Frage, gibt es noch Volksparteien oder gibt es dieses Modell noch, kann es das noch geben, sondern ich glaube, wir sehen halt einfach einen riesigen Vertrauensverlust in die repräsentative Demokratie und eben auch in die Parteien, die da in den letzten Jahrzehnten diese repräsentative Demokratie bespielt haben. Da ist ein Vertrauensverlust da. Und wenn wir es nicht hinkriegen, dieses Vertrauen wieder aufzubauen und mal wieder zu zeigen, in welche Richtung wir eigentlich marschieren, dann, ja, glaube ich, kriegt man das auch nicht wieder.
Vor allen Dingen die junge Generation sollte Vertrauen in die Demokratie bewahren oder erst mal gewinnen. Was glauben Sie, muss da kommen, um Ihre Generation zu überzeugen, mit ins Boot zu holen, auch aktiv zu werden?
Es wird ja oft gesagt, die Jugend sei politikverdrossen. Das stimmt überhaupt nicht, sondern wir stellen auch immer wieder fest, die Jugend ist vor allem parteienverdrossen. Die sehen halt nicht, dass das gerade der Ort ist, wo sie sich wirklich einbringen können, wo es wirklich was zu entscheiden gibt. Und ich glaube, da muss halt unser gesamtes demokratisches Spektrum eigentlich umdenken und sich auch mal wirklich umwälzen. Und die SPD ist nun eben eigentlich eine fortschrittliche Partei. Das heißt, die muss da vorangehen. Und wir haben auch gesehen in der Auseinandersetzung um die Große Koalition, als es wirklich was zu entscheiden gab in unserer Partei, sind massenhaft auch junge Leute in die Partei beigetreten, haben sich eingebracht in die Diskussion und haben gedacht, ja, hier können wir jetzt endlich mal was bewegen. Man muss verstehen, also meine Generation, ich bin jetzt 26, seitdem ich politisch wirklich denken kann, ist Angela Merkel Kanzlerin. Hatten wir drei große Koalitionen. Es ist eine Politik eher des Verwaltens als der wirklichen politischen Auseinandersetzung und des politischen Stillstands tatsächlich oft, was wahrgenommen wird. Und ich glaube, es muss halt darum gehen, wenn man die jungen Leute für die Demokratie begeistern möchte, dann muss man, ich mache jetzt mal den SPD-Klassiker Willy Brandt zitieren, mehr Demokratie wagen im Sinne von mehr Demokratie in den Parteien, mehr mitmachen, aber eben auch Demokratie ausweiten. Also es geht nicht, dass wir ganze gesellschaftliche Sphären, wie beispielsweise die Wirtschaft, in der Demokratie weiter ausklammern.
Darf ich da einhaken? Ich würde gerne Ihren Optimismus teilen, aber ich teile ihn überhaupt nicht. Ich habe ja seit mehrere Jahrzehnte junge Leute unterrichtet in unterschiedlichen Ländern. Und ich stelle leider fest, und ich bin nicht der Einzige, ich habe auch mit Kollegen gesprochen aus der Bundesrepublik, aus Frankreich, aus der Schweiz in den letzten Tagen, dass wir bei den Studenten, aber auch bei der Jugend wirklich weniger motivierte Leute haben. Sie interessieren sich für neue Themen, das ist interessant. Aber wenn Sie mal ein Bild nehmen, eine Uni vor 20, 25 Jahren, Hörsäle, wo Politik irgendwie ein Thema war. Nehmen Sie die heutigen Hörsäle, machen Sie einen Vergleich und das Ergebnis ist niederschmetternd zu Ungunsten der Politik.
Woran liegt das?
Das liegt daran sicherlich, dass einige Fächer, sozialwissenschaftliche Fächer, Philosophie, Politikwissenschaft und so weiter, heute nicht mehr anerkannt werden. Was heute wichtig ist für junge Leute, ist einen Job zu haben, Manager und so weiter. Das sind gefragte Fächer. Wir haben eine neue Generation. Die Globalisierung hat meines Erachtens eine sehr negative Konsequenz auf das Bildungssystem ausgeübt.
Also ich kann hier diesen Pessimismus da nicht teilen. Also auch ihr nicht, dass das Vertrauen in die repräsentative Demokratie nicht hat. Die Leute gehen massenhaft zur Wahl. Es gehen sogar Leute zur Wahl, die Gott sei Dank früher nicht gegangen sind vom rechten Rand. Auf einmal wählen die, wollen auch mit tun.
Und jetzt also, in Bayern waren 72%.
Ja, also ich muss sagen, das ist doch ein riesen Prozentsatz. Es ist doch ganz was anderes. Die Volkspartei als Bündelung von Leuten, die zwar sich nicht mochten vielleicht untereinander sozialpolitisch, aber sagten, wir haben ein gemeinsames Ziel wie neue Ostpolitik oder mehr Demokratiewagen oder Frauengleichberechtigung oder die grünen Themen. Die haben eben sozusagen Menschen über den Graben springen lassen, gemeinsam mit anderen was zu tun, die eigentlich nicht mit ihnen in der gleichen Gegend wohnen und nicht gleichen Geschmack teilen. Und das ist in der Tat abgebröckelt. Warum? Weil, und das ist, muss man allen Parteien sozusagen ins Stammbuch schreiben, ein Gesamtentwurf, die Antwort auf Lebensfragen, wie zum Beispiel die gewaltige Süd-Nord-Wanderung, auf wirkliche Lebensfragen gibt es keine Antwort. Die verweigern das. Sie verweigern das. Die geben uns, und Frau Merkel ist das beste Beispiel, eine geniale situative Ethikerin. Die nächste Situation wird bewältigt, aber nicht ein großer, langer Entwurf für die Zukunft. Und der Wähler und die Menschen spüren es. Sie sagen, die haben uns irgendwie nicht wirklich einen langen Weg zu zeigen, sondern nur einen kurzfristigen.
Herr Dressler, können Sie das ein bisschen unterschreiben? Sie sind ja jetzt auch mit als Kurator im Institut für Solidarische Moderne tätig. Das ist eine Programmwerkstatt, nennen Sie das, für neue linke Politikkonzepte. Da wollen Sie verschiedene gesellschaftliche Bereiche in den Dialog und zusammenbringen, um neue Konzepte zu entwickeln. Heißt das auch, dass Sie nicht mehr glauben, dass das aus den Parteien kommt?
Also ich glaube nicht, dass die SPD, die früher mal die Chance hatte, führende politische Kraft zu sein und auch mit Mehrheit gewählt zu werden, in einem für mich nicht mehr überschaubaren Zeitraum diese Chance nicht mehr hat. Also mit den Umfrageergebnissen geht das nicht. Also muss sie programmatische Ziele finden, die milieuübergreifend Menschen, Strukturen in der Gesellschaft ansprechen, unabhängig von der Frage, aus welchem Bereich oder Milieu sie kommen. Wenn ich etwa so übergreifende Ziele noch nenne wie soziale Gerechtigkeit, ein Bildungsangebot für alle, nicht nur für einige, die Umweltpolitik, die Nord-Süd-Frage, die Willy Brandt schon vor 30 Jahren wegweisend weltweit in die Diskussion gebracht hat, dann sind das die Aufgaben, die eine Partei, wenn sie mehrheitsfähig werden will und auch Koalitionspartner dafür bekommen möchte, die diese Politik aufarbeiten muss, ein Angebot machen muss. Die inhaltlichen Prozesse der SPD sind wirklich liegen gelassen worden. Und der Irrglaube, wenn man regiert, könne man eine Partei dahingehend erneuern, der ist sowas von jenseits, dass ich da gar nicht mehr mitkomme, auch intellektuell nicht. Die morgens früh machen sie einen Kompromiss in der Regierung, der ihren Grundsätzen eigentlich widerspricht. Und nachmittags werben sie auf Veranstaltungen, mitzumachen, damit welche Politik denn mehrheitsfähig wird. Die, die man morgens gemacht hat oder die, die man nächste Woche machen will. Aus diesem Dilemma kommt die SPD nur heraus, wenn sie die Große Koalition verlässt.
Mhm. Klare Aussage, es ist immer wieder die Glaubwürdigkeitsfrage. Herr Casasys, wie schaffen es die Grünen, dass sie offenbar glaubwürdiger sind? Ist das ein anderer Stil, den die da vertreten?
Ich glaube, dass die Grünen ganz eindeutig Themen heute vertreten, die im Mittelpunkt unserer gesellschaftlichen Debatten liegen. Umweltschutz, Klimaveränderung, Nord-Süd-Dialog. Ich bin kein Grüner, sage ich sofort. Aber das sind Themen, und da gebe ich Herrn Dressel vollkommen recht, die vor 30 Jahren in der SPD besprochen wurden. Und heute, welche Lösung bietet die SPD an? Welche Lösung bieten die sozialdemokratischen und sozialistischen Parteien Europas an? Weniger. Das heißt, irgendwie gibt es ein Identifikationsmerkmal zwischen den Grünen und auch den heutigen Themen. Und das geht auch bis ins konservative Lager. Das ist unbekannt in der Bundesrepublik, aber in der Schweiz gibt es eine grünliberale Partei, die konservativ ist, die bürgerlich ist. Aber die ist im Aufwind auch bei den Konservativen, weil eben auch bei den Konservativen solche Themen wahrgenommen werden. Das heißt, das Problem der SPD und der sozialdemokratischen und sozialistischen Parteien in Europa, dass sie ideenlos geworden sind. Ich erinnere mich noch an die Grundwertekommission der SPD Anfang der 80er Jahre. Da war eine intellektuelle Arbeit geleistet worden. Wo liegt heute diese intellektuelle Arbeit? Wo ist sie zu finden? Also ich habe die noch nicht gesehen.
Frau Klose, hat die SPD keine Ideen mehr?
Doch, natürlich hat die SPD noch Ideen. Das Problem ist halt, meiner Meinung nach, dass die SPD und andere sozialdemokratische Parteien allerdings sich in den letzten 15 bis 20 Jahren ungefähr in der Alltagspolitik verheddert haben. Die haben es halt nicht geschafft, am Zahn der Zeit zu bleiben, im Sinne von, wir haben beispielsweise diesen neoliberalen Umbruch erlebt, in ganz Europa eigentlich. Kahlschlag der Sozialsysteme und irgendwie Markt vor Staat und Privatisierung der öffentlichen Daseinsvorsorge und so weiter. Man hat ja auch eine ganze...
SPD mitgemacht.
Ja, sag ich doch. Man hat da eine ganze Menge mitgetragen und steht jetzt davor. Man steht, sieht die ganzen Herausforderungen, man sieht die Probleme, man sieht Globalisierung, man sieht ökologische Herausforderungen, Klimawandel und so weiter. Und die Antworten, die gegeben werden, aber nicht nur von der SPD, sondern auch von solchen Bewegungen wie diese Wagenknechtsche Aufstehen-Bewegung oder so, ist halt leider oft noch so ein Back to the 70s. Früher war alles besser. Den Sozialstaat nationalstaatlich ausgestalten und die Grenzen so ein bisschen dicht machen und dann, naja, wird das alles schon wieder. Ich glaube, das ist im Kern aber eine Lüge. Es wird nicht wieder so wie in den 70ern und die Parteien können nicht einfach so weitermachen wie bisher. Das reicht nicht an Aufgaben, sondern wir sehen das in der Klimafrage, die die SPD unzureichend aufgegriffen hat. Wir sehen das aber auch in dem Bedürfnis beispielsweise von jungen Leuten, sich mehr in die Politik einzubringen, mehr zu gestalten, wo man es auch nicht geschafft hat, die Strukturen aufzubrechen. Und ich glaube, wir sind einfach an dem Punkt, dass diese Regierungspolitik im Sinne von, man arbeitet das Alltägliche ab, was ich gar nicht kleinreden möchte, das ist auch unfassbar wichtig und es ist gut, dass das auch gemacht wird, auch wenn ich auch gegen die GroKo war, aber das reicht halt nicht. Die langen Linien fehlen und da brauchen wir halt eine Denkfabrik und ich bin nun Mitglied neuerdings in der SPD-Grundwertekommission. Ich bin auch Mitglied im Vorstand des Instituts Solidarische Moderne übrigens. Ich bin in diesen Diskussionen, ich bin auch in einigen jugendpolitischen Bündnissen und ich habe den Eindruck, dass dieses Anliegen, dass da was passieren muss, vielerorts geteilt wird und auch parteiübergreifend, bewegungsübergreifend geteilt wird und dass man sich aber Räume schaffen muss, um das wieder auszudiskutieren und dass man halt nicht in dieses zurück zu den 70ern, damals war alles gut, wieder zurückfallen darf, sondern da den Mut braucht, zu sagen, gut, diese neoliberalen Umwälzungen so beispielsweise sind passiert. Wir schauen uns jetzt an, wo stehen wir denn jetzt und wie können wir das denn progressiv gestalten, neue Ideen entwickeln.
Mhm. Zum Stichwort, Herr Stölzel, in den 70er Jahren, um auch darauf zu rekurrieren, was Frau Klose gerade sagte, herrschte nicht gerade Ideenlosigkeit vor.
Ja, und das Wort neoliberal, das finde ich wirklich hohl und leer. Man kann ja als Historiker eine ganz andere Bilanz machen. Die Sozialdemokratie hat sich totgesiegt, so können Sie ja auch sagen. Von Texas aus war die junge Bundesrepublik Bolschewismus mit ihrer Sozialpartnerschaft. Alle großen Themen der Sozialdemokratie, Arbeitnehmerrechte, 8-Stunden-Tag, Ausführung mit dem Osten, all dieses, Gleichstellung der Frauen und so weiter, also die Lebensreform, dieses ganze andere liberale, offene Miteinanderleben, das waren mal sozialdemokratische Spezialitäten und die haben natürlich jetzt auch die CDU aufgefressen. Das ist jetzt auch das Problem, dass im Grunde das sozialdemokratische Prinzip nicht im parteilichen Sinne, sondern im historischen Sinne von Schweden aus, dann über die Bundesrepublik, wirklich ein riesiger Sieg geworden ist und jetzt sozusagen ein Zukunftsziel fehlt. Man geht in Parteien, weil man was dringend ändern will, was einem jetzt gar nicht gefällt. Der Grundkatalog Sozialdemokratie ist eben überall angekommen. Auch die Liberalen sind keine Ellbogen mehr. Löhne runter, Mieten rauf, das würde kein Liberaler heute offen sagen, so wie das früher
war. Was machen es?
Aber Herr Kasasis, wenn Herr Stölzel sich gerade auch von dem Begriff des Neoliberalismus etwas abgrenzen möchte, ist es nicht tatsächlich so, dass es was vernachlässigt worden ist, dass bei aller wirtschaftlichen Entwicklung, auch durch die Digitalisierung, Globalisierung, das Ganze in den einzelnen Staaten sozial abgefedert wird, dass die Menschen sich nicht versorgt fühlen, aber vorsorgend beschützt fühlen von ihrem Staat? Ist das nicht ein ganz berechtigtes Interesse?
Ja, voll. Ich finde es vollkommen berechtigt. Ich sage ja, man muss es neu definieren. Und die Frage, die Frau Wagenknecht aufruft, zurzeit ist unser Sozialstaat einer mit nationalen Grenzen. Wir haben keine europäische AOK, keine europäische Arbeitslosenversicherung und so weiter. Solange das ist, das kann man ja ändern, wenn man will. Dann muss man aber den Staat Europa schaffen, wofür ich sehr wäre. Aber solange der Nationalstaat mit seiner Begrenzung auf Inwohner und Schutz gegen außen da ist, muss man darauf auch eine ehrliche Antwort geben. Kann ich sagen, das gibt es gar nicht. Ein Königreich für die Parteien, die den Weltzustand realistisch in den Blick nehmen.
Ein Stichwort möchte ich gerne aufnehmen. Ehrliche aber, Antwort, denn wir sprechen ja über die SPD, über die Sozialdemokratie oder die sozialistische Internationale hier in Europa. Herr Kasasis?
Ja, ich möchte erstens sagen, der Neoliberalismus existiert. Ja. Und man muss ja auch sehen, wie die soziale Ungerechtigkeit in den letzten Jahrzehnten in Europa zugenommen hat. Man sieht auch, wie der Staat sich immer mehr zurückzieht. Und irgendwie sehen wir auch, welche Denkmodelle heute maßgebend sind, welche Ideologie, auch wenn das Wort ein bisschen verpönt ist, heute hegemonial wirkt. Es tut mir leid, aber der Neoliberalismus hat in den letzten Jahren europaweit gewonnen. Und das ist ein Faktum, das wir in Kauf nehmen müssen, wo ich Herrn Stölzel recht gebe. Und das ist wichtig.
Wie kann man das, Herr
Dressler, auch eminent widersprechen?
Ja gut, das können Sie ruhig. Aber eins muss ich sagen, der Fehler der Sozialdemokratie. Und da gibt es ein Datum, das ist 2005, das ist beim gescheiterten Vorschlag einer EU-Verfassung. Seitdem ist es den Linken und vor allem der Sozialdemokratie in europaweit nicht gelungen, ein kontraeuropäisches, sozialgerechtes Projekt aufzubauen. Und solange sie damit nicht sich beschäftigen, wird die ganze Sozialdemokratie in Europa zu leiden haben. Und noch ein letztes Wort. Man muss, wenn man Europapolitik macht, immer sehen, dass wir auch eine andere Zeit haben und dass wir nicht ein Modell gegen das andere ausspielen sollen. Es gibt auch Südeuropa und die wichtigste Entwicklung vielleicht in Europa in den letzten Jahren ist, dass wir nicht mehr mit einem Ost-West-Konflikt leben, sondern mit einem Nord-Süd-Konflikt. Und gerade da sind Länder wie Deutschland, wie Frankreich, wie Italien oder andere Länder maßgebend, damit sie gemeinsam eine Lösung da finden.
Sie sagen, Herr Kasasis, der Neoliberalismus existiert. Herr Dressler, was kann man tun, damit der technologische Fortschritt auch ein sozialer Fortschritt wird?
Also ich registriere, dass die Diskutanten heute hier am Tisch nicht bestreiten oder sogar diagnostizieren, dass viele sozialdemokratische Themen grundsätzlich erreicht worden sind, realisiert worden sind und dass man an ihrer Vervollkommnung arbeitet. Das ändert aber nichts an der Tatsache, sie sind durchgesetzt worden. Und nun kommt meine These, solange wir kein Europa als Staat kennen und bei uns diese Dinge so weit realisiert haben, wie wir sie jetzt sehen und erleben dürfen. In den anderen Ländern dieses aber nicht zu finden ist. Aber gleichwohl sich Kräfte in Deutschland bemerkbar machen, und zwar sehr laut, auch quantitativ, durchaus gefährlich, dieses alles, was erreicht worden ist, in Frage zu stellen. Den Neoliberalismus, ich gebrauche jetzt dieses Wort, zum gesellschaftlichen Normalzustand zu machen. Solange hat die SPD auch eine Verteidigungsrolle zu übernehmen. Sie muss sich nicht nur zu dem bekennen, was sie bisher geleistet hat, sondern sie darf auch die Kräfte in ihr selbst, die das alles neutralisieren wollen, die das relativieren wollen, zum Teil abschaffen wollen und auch abgeschafft haben in den letzten 15 Jahren. Stichwort Leiharbeit, Stichwort unstete Beschäftigungsverhältnisse,
Mindestlohn,
etc. etc. Die Kette ist ja riesig lang. Solange hat die SPD ein neues Profil. Und meine These ist, das, was die SPD dort federführend gemacht hat in den letzten 15 Jahren, hat ihr das Genick gebrochen. Und genau um diesen Zustand zu korrigieren, braucht sie eine neue, von den Menschen anerkannte Souveränität, die dann Zustimmung wieder ermöglichen kann. Das lässt sich aber nicht durch das Interview irgendeines Parteivorsitzenden erledigen.
Ja, und Sie sagten, Ausstieg aus der Großen Koalition ist da notwendig, Erneuerung in der Opposition höre ich auch da heraus. Das heißt aber auch, politische Projekte umsetzen geht dann erstmal nicht. Wie lange wird sowas dauern, Frau Klose, bis sich eine Partei
so erneuert? Das bestreite ich übrigens auch, dass das nicht geht. Wir haben in der Opposition wegweisende Gesetzgebungen gemacht.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel haben wir das Institut Pflegeversicherung, was es bis 1994 überhaupt nicht gegeben hat, das haben wir in Szene gesetzt. Ich sage, das lässt sich ja durch die Protokolle belegen. Ohne uns wäre das niemals Gesetz geworden. Denn die Koalition damals hieß CDU, CSU und FDP.
Ja, ich würde es auch sagen, wir sind ein extrem gut gegliederter Föderalstaat und die Erfolgsgeschichte des sozialdemokratischen Denkens quer in allen Parteien hat auch damit zu tun, dass in Kommunen und Ländern prototypisch, ideal sozialdemokratische Dinge verwirklicht worden sind. Der Bundesrat ist genauso aktiv in der Gesetzgebung, kann er alles tun. Also da gebe ich Herrn Dressler vollkommen recht. Die Tatsache, dass außerhalb von Bayern es fast keine absoluten Mehrheiten mehr gegeben hat, hat doch nicht verhindert, dass trotzdem überall gedacht und praktiziert worden ist, auch aus der Opposition heraus. Aber es stimmt natürlich schon, wer sich in Koalitionen begibt, das ist die Stunde des Kompromisses. Das ist eine fürchterliche Geschichte. Hm. Wer sowas erlebt hat, jeder weiß das, alle, die regiert haben. Auch kleine Koalitionen werden programmatisch nie so wahnsinnig toll, es sei denn, wenn man an sozusagen die Neuostpolitik damals in der Sozialliberalen
Zeit zurückdenkt. Was bedeutet das jetzt, wenn wir es weiterdenken, wenn wir immer mehr zu und nicht nur zweier Konstellationen kommen werden, sondern durch diese Aufspreizung der Parteienlandschaft auch Dreierkoalitionen wahrscheinlich die Regel sein werden. Werden die Kompromisse dann noch viel schlimmer?
Die Sozialdemokratie, wie alle Parteien, müssen im Kämpfen auf irgendeinem Terrain wirklich gesetzgeberisch aktiv sein zu können und vorzuführen, wir können das. Wirklich, wenn man die 50er, 60er ansieht, die Sozialdemokratie kam aus den Kommunen und Ländern am Schluss auch gegen die relativ so kompakte, konservative Meinung der Gesamtbundesrepublik zum Zug. Und auch, muss man eines sagen, Politik hat auch mit Personen zu tun. Wir reden noch gar nicht über die Personen. Wenn Parteien nicht mehr imstande sind, charismatische, glaubwürdige, große Figuren, Frauen und Männer hervorzubringen und denen dann auch Luft zu lassen, so wie Willy Brandt ein Idol war, wir haben doch alle Willy gewählt, nicht wegen sozialdemokratischer Inhalte und arbeitsrechtlicher Dinge, sondern sagen, der Mensch ist der Richtige, der weiß was, da gehen wir hin. Die Förderung von Talenten, das jetzige Parteiending mit diesem Ellbogenmechanismus zerreibt natürlich Menschen auf dem Weg, bis sie irgendwo sind.
Danke für das Stichwort mit den Personen.
Prämiert Haifischbeckentugenden und nicht diejenigen der visionären Gestaltung.
Und da ist die SPD ja das große Parteivorsitzendenfresserbecken. Frau Klose, Sie wagen es trotzdem daran zu gehen. Sie sind Vertreterin der jungen Generation auf dem Parteitag mit Martin Schulz. Haben Sie gleich nach ihm gesprochen und wurden als zweitbeste Rednerin sozusagen gleich bezeichnet. Sie haben das ja auch mitbekommen, was mit den Parteivorsitzenden passiert ist und nicht mit wenigen, die in die Wüste geschickt wurden. Und Sie wagen es da trotzdem, in diesem Laden was werden zu wollen?
Was heißt was werden wollen? Ich mache Politik als Ehrenamt und ich mache das vor allem aus Überzeugung. Ich mache es, weil ich der Auffassung bin, dass so, wie unsere Gesellschaft derzeit funktioniert, dass da zu wenig vorangeht. Also Ich meine, ich betrachte das mit großer Sorge, beispielsweise den Klimawandel. Und ich weiß, das wird zu meinen Lebzeiten einfach noch einen großen Einfluss auf mein Leben und das Leben von, ja, der Generation nach mir und so weiter haben. Das macht mir Sorgen und ich habe nicht den Eindruck, dass da irgendwie was passiert. Und beispielsweise die Migrationsfrage natürlich genauso. Es sterben immer noch Menschen auf dem Mittelmeer und nichts passiert. Es wird weggeschaut. Oder beispielsweise natürlich auch die Gleichstellung von Frauen. Frauen stoßen immer noch an gläserne Decken. Wir sind von der Gleichstellung und immer noch meilenweit entfernt. Und ich frage mich, warum geht da nichts voran? Und nächstes Thema wäre selbstbestimmte Arbeit. Also meine Generation, die meisten möchten nicht mehr in einem top-down, autoritär strukturierten Unternehmen arbeiten und quasi so fordistisch, wenn man so möchte, die Aufgaben, die ihnen serviert werden, abarbeiten. Die möchten selbstbestimmt und auch in sozialen Strukturen arbeiten. Die wollen mehr Freiheit, die wollen sich auch selbst verwirklichen in ihrer Arbeit. Und ich glaube, das sind Themen, die liegen eigentlich auf der Straße. Die müsste eine Sozialdemokratie weiterentwickeln, weiterdenken. Und ich glaube, die Sozialdemokratie ist immer noch der Ort, wo das möglich ist. Sein muss, wo es derzeit leider nicht so möglich ist, wie es das
scheitert wäre. Das derzeit am Partei-Establishment?
Ich glaube, das ist auch ein Teil des Problems. Natürlich, die verkrusteten Strukturen und dass da eben auch Ängste vorherrschen, Ängste, Macht abzugeben. Klar, die SPD hat sehr lange sehr zentralistisch und top-down funktioniert. Ja, also die Parteiführung hat vorgegeben und naja, man hat vielleicht mal diskutiert, aber dann ist man irgendwie hinterher marschiert. Und das waren ja auch noch ganz andere Zeiten. Heute haben die Menschen mehr Anspruch darin, mitzudiskutieren, mitzugestalten. Und das heißt aber natürlich auch, für die Führungsspitze Macht abzugeben, Macht aus der Hand zu geben, Entscheidungen aus der Hand zu geben. Natürlich fällt das schwer, aber es ist dringend nötig, damit junge Leute auch eben am Ball bleiben. Und also ich kann nur sagen, natürlich ist das auch zum Teil wahnsinnig frustrierend, sich da einzubringen und zu merken, es ist nicht so viel in Bewegung, wie es sein müsste, wenn man sich mal die Wahlergebnisse anschaut. Eigentlich dürfte in dieser Partei kein Stein mehr auf dem anderen stehen, tut's aber noch. Und ich würde sagen, das ist halt kein Kurzstreckensprint, sondern ein Marathon, den wir da gerade laufen. Und ja, wir Jusos lassen uns da nicht demotivieren, weil es geht ja schließlich auch um unsere Zukunft.
Aber das liegt doch an den Parteien selbst.
Herr Stölzl,
ich muss sagen, wenn ein Landesvorstand nicht komplett zurücktritt nach so einer Katastrophe, dann muss ich sagen, ist den Parteien nicht zu helfen.
Ja. Danke, eine kleine Sekunde, weil ich unseren Hörerinnen und Hörern nochmal sagen will, in welcher Sendung sie sich gerade befinden, nämlich dem Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur. Ende einer Idee, ist die SPD überflüssig, fragen wir heute. Sie hörten zuletzt Annika Klose, die Berliner Vorsitzende der Jusos in der SPD. Wir diskutieren mit Christoph Stölzl, dem Historiker und Mitglied der CDU, Rudolf Dressler, SPD, und Gilbert Casasus, Professor für Europastudien an der Universität de Fribourg in der Schweiz. Herr Casasus, der Machterhalt, den Frau Klose gerade ansprach, ist das sozusagen die große Krankheit, die verhindert, dass die Politiker, das Partei-Establishment näher an den Bürgern ist?
Was Frau Klose sagte, hatte durchaus Sinn. Sie hat zwei, drei Sachen angesprochen, die ich für zukunftsfähig sehe. Erstens mit den charismatischen Leuten habe ich immer meine Schwierigkeiten. Man muss auch nie vergessen, dass Leute wie die Brand, François Mitterrand und so weiter auch eine Vergangenheit hatten. Die haben auch den Zweiten Weltkrieg miterlebt oder andere haben den Kalten Krieg miterlebt. Wir sind in einer neuen Generation. Wir produzieren, und ich sage dieses Wort fast absichtlich, andere Muster, wie Politik gemacht wird. Und wir haben immer mehr Techniker in der Politik. Also das ist unglaublich. Wir haben immer mehr Politiker, die gefragt werden, wie sieht es denn aus mit diesem Dossier, mit dieser Akte und so weiter. Und die nicht. Und es fehlt irgendwie an Leuten, die auch Gesellschaftsentwürfe produzieren. Und das ist schlimm. Und das Zweite, was Frau Klose sagte, was ich zur Kenntnis genommen habe, ist die zukünftige Arbeitswelt. Da mache ich mir ehrlich viel Sorgen für die Jugend. Genau, wir sind in einem Konkurrenzdenken in dieser Arbeitswelt, wo wir irgendwie nur noch Leute produzieren, und ich bringe wieder das Wort, dass man dann irgendwie wegwirft, wenn sie 40, 45 Jahre alt sind, und irgendwie dieser Konkurrenzkampf innerhalb der Arbeitswelt ist immer drastischer geworden. Und da hat vielleicht die europäische Sozialdemokratie ein Terrain, wo sie sich ein paar Gedanken machen muss. Wie sieht es aus, konvivial zusammen irgendwie eine Arbeitswelt aufzubauen, die nicht mehr nur nach dem Prinzip der Konkurrenz gestaltet wird.
Angenommen, Sie wären Parteichef, Herr Casasus. Sie mahnen an, Gesellschaftsentwürfe müssen her. Was würden Sie mit den Leuten von der SPD, aber auch anderen Parteien gerne machen? Ab in einen abgeschlossenen Raum und bitte mal nachdenken.
Das habe ich einem französischen Politiker gesagt, nach der Niederlage von Ségolène Royal 2007, habe gesagt, schicken Sie 200 Intellektuelle in einen Raum, geben Sie denen zu essen, zu trinken und nach 6 Monaten müssen die was produzieren.
Wenn das da noch war, welche übrig sind.
Ja, ein Feld, wo die Sozialdemokratie immer sehr stark war. Und dieses Feld hat sie vielleicht ein bisschen an die Seite hingetan. Das ist die Bildungspolitik. Ich bin, und ich sage es als Professor, ein bisschen überrascht, wie in einigen Fächern das Niveau gesunken ist. Sie werden sagen, Sokrates hat es schon damals gesagt.
So ist es.
Aber irgendwie sind Fächer, die nicht mehr gefragt werden, sind Fächer, die nicht mehr so irgendwie im Mittelpunkt auch des politischen Diskurses stehen. Ich denke an die Geschichte. Und wir haben vielleicht mit einer neuen Generation zu tun. Und das ist für mich eine wichtige Komponente. Wir sind zum ersten Mal mit einer Generation konfrontiert, die nicht mehr die Möglichkeit hat, mit Zeitzeugen des Zweiten Weltkrieges zu reden. Und zweitens, die nicht den Kalten Krieg miterlebt hat. Und da ist irgendwie ein Abstand entstanden. Und deswegen, wenn Sie mich fragen, wenn ich Parteivorsitzender wäre, was ich nicht keine Absicht habe, es zu sein, würde ich vielleicht ein bisschen mehr wieder zurück zu den Wurzeln sozialdemokratischer Bildungspolitik gehen. Mhm. Das ist leicht gesagt, aber nicht leicht getan.
Ohne Vergangenheit keine Zukunft, das ist das Stichwort für Sie, Herr Stölze, als Historiker.
Ja, die, als Hochschulrektor bin ich nicht so wahnsinnig skeptisch, dass wir da nicht nachwächst und klug ist und Neugieriges nachwächst mit den Fächern. Ich habe letzthin gehört, stimmt es, dass wir bereits 40% der Bevölkerung haben, die irgendeinen sogenannten Migrationshintergrund hinter sich haben, die sozusagen neu in dem Land sind. Gehen Sie in Berlin in die Grundschulen, in München in die Grundschulen. Das hat keiner beantwortet. Das ist ein Einwanderungsland, das sich vereinbaren muss auf eine gemeinsame Kultur, nennen wir das mal. Nicht sozusagen die Anerkennung, dass drüben über den Zaun andere Kulturen bei uns auch wohnen dürfen. Darauf gibt kein Mensch eine Antwort bisher. Weder in der Schulpolitik noch
Sie
in der Bildungspolitik.
Sie sagen, gemeinsame Kultur kann es die haben, wenn sie aus verschiedenen Kulturen
selbstverständlich,
kommen.
Selbstverständlich.
Oder ist es eine gemeinsame gesellschaftliche Vereinbarung, ein gemeinsamer gesellschaftlicher
Rahmen? Kultur.
Schauen
Sie Amerika an, diese Melting Pot seit wie viele 100 Millionen Menschen sind in den 3 Jahrhunderten nach Amerika und sind Amerikaner geworden.
Anders funktioniert aber auch nicht immer.
Hat aber lange funktioniert und hat Europa vom Faschismus befreit, muss man gemeinsam mit den Opfern der
aber
Sowjets.
Aber auch da wandeln sich die Zeiten.
Ja, aber nein, trotzdem. Ich finde schon, also wir müssen lernen, es gibt Migrationsgesellschaften und die waren sogar die Mehrzahl in der Vergangenheit der alten Welt und auch der neuen Welt. Und davon kann man lernen. Da machen doch alle Parteien, die Union, genauso die Augen zu wie die 3 chinesischen Affen und sagen, ja, das machen wir irgendwie und da noch eine Lehre mehr und da noch was. Wir haben keine Vereinbarung über die Sprache. Pflicht zum Beispiel. Wir können nicht per Dolmetscherkabinen untereinander uns befreunden. Wer sich nicht mag, kann in einem Staat auch nicht zusammenleben und so weiter. Und die Sozialdemokratie, die hat an sich diese historische Aufgabe, sozusagen Menschen zusammenzubringen, über Gräben hinweg. Sie hat ja nur so funktioniert in diesem Bündnis von Arbeiterbewegung
und Intellektuellen. Sie sprechen jetzt unglaublich viele Themen an, Herr Stölzel, finde ich super, aber ich möchte jetzt gerne mal eins rausgreifen. Sie sagen, wir können uns ja, oder wir müssen im Grunde alle mögen, oder brauchen einen Konsens. Wir können uns aber nicht alle mögen und wir können auch nicht alle das Gleiche wollen. Und das macht ja auch gerade die Einwanderungsgesellschaft, die Gesellschaft, dass sie immer vielfältiger, immer reicher noch wird. Wir brauchen nur einen gewissen Grundkonsens, glaube ich, des Umgangs miteinander. Herr Dressler, geht es vor allen Dingen auch um Stilfragen, vielleicht auch mal in der Politik, um mehr Demut, mehr Wertschätzung, mehr Zuhören?
Also ich will das mit einem Begriff beantworten, der Sie möglicherweise sogar schockiert. Es fehlt an Führung. Ich behaupte, dass Themen wie beispielsweise Klima oder Bildungsangebot für alle oder übergreifende Ziele in der sozialen Gerechtigkeit keine Einvernehmlichkeit im Sinne, du bist mir sympathisch oder unsympathisch benötigt. In der Zielsetzung dieser politischen Ziele kann man auch Milieu unterschiedlich, aber dann trotzdem übergreifend arbeiten. Das hat die SPD doch geleistet in den letzten Jahrzehnten. Ansonsten wäre das Ergebnis ja gar nicht da, was wir heute vor uns sehen. Aber sich daran zu erinnern, das ist doch keine Schande. Entscheidend ist doch, dass die Partei aus den vergangenen Erfolgen versucht, die auf die heutige Zeit anzupassen. Das tut sie aber nicht, weil die Führung mit anderen Dingen beschäftigt ist. Ich komme noch mal darauf zurück, auch wenn es nervt. Eine Partei, die in eine solche Koalition geht, jetzt zum 3. Mal, wie wir das in Deutschland sehen,
hat keine Zeit, sich diesen wichtigen gesellschaftlichen Dingen zu widmen. Sie kann es nicht leisten. Und solange sie diese in der Führung, diese Fragestellung nicht beantwortet, solange wird die SPD weiter schwinden.
Jetzt wollen wir aber nicht weiter darüber sprechen, dass die SPD die Große Koalition bitte sofort verlassen soll. Dreimal reicht, Herr Dressler. Aber was Sie eben angesprochen haben, die Führung. Wenn eine Partei mit in der Führungsverantwortung ist und die Stimmen aus der Bevölkerung oder aus der Gesellschaft werden immer lauter, und sei es an solchen Beispielen wie Protesten im Hambacher Forst, wo ganz klar große, breite Schichten der Bevölkerung spontan zur Demonstration sagen, das wollen wir so nicht mehr. Und da kann der Energiekonzern RWE dreimal sagen, wir müssen den abholzen, damit die Kanten unseres Abbaugebietes gesichert werden. Ist es da nicht das Gebot der Stunde, dass die Politik sagt, wir müssen uns von diesen alten Zöpfen verabschieden, wir müssen diesen Klimawandel, diese Energiewende schneller vorantreiben, da müssen wir jetzt auch mal sagen, RWE, so geht das nicht.
Selbstverständlich. Ich sage nur, Sie haben völlig recht.
Oder ich sage meinen Wählern ernstlich mal, das wird teurer, wenn ihr das die Birne anschaltet oder
kann man
eure
ja
Wohnung
machen.
Macht.
Ja, kann man
die,
ja machen.
Die Wahrheit sagen wir doch schon mal ganz gut. Die Wahrheit zu sagen, dass man nicht den Kuchen essen und ihn behalten kann.
Aber
du kannst
Thema,
nicht hier Fummels in den Läden haben und nicht darüber nachdenken, unter welchen Bedingungen die in Asien produziert werden. Wenn ich da nicht gesetzgeberisch was mache, sondern nur schwafle von Sozialbilanzen, dann werden natürlich die Bevölkerungsgruppen, die wach sind, immer saurer und driften ab.
Nächstes Thema, Frau Klose, wird auch geschwafelt beim Diesel?
Ja, also ich glaube, das Problem ist halt, dass die Widersprüche in unserer Gesellschaft halt kaum mehr aufgezeigt werden. Also Beispiel Diesel oder RWE, da haben wir doch ganz klar Produkte der kapitalistischen Logik. Es geht um Gewinnmaximierung, um Profitmaximierung von eben Konzernen.
Auch Macht der Konzerne, ne?
Und natürlich auch Macht der Konzerne, klar. Es ist halt im kapitalistischen System ist natürlich die Profitmaximierung immer noch, oder was ist immer noch, ist natürlich das treibende Element. Das steht aber eben auch in Widersprüchen zu gesamtgesellschaftlichen Zielstellungen, wie beispielsweise Nachhaltigkeit, wie Klimaschutz, wie beispielsweise Gesundheit oder eben auch Arbeit, die keine ausbeutende Arbeit ist, also auch sinnstiftende Arbeit und so weiter. Diese Widersprüche sind da und die lassen sich ja nicht wegdiskutieren. Das heißt aber auch, wenn man sich in diesen Widersprüchen positioniert, auch als Partei, dann kann man es nicht allen recht machen, sondern dann muss man halt auch mal klare Kante zeigen und man wird natürlich Institutionen, Gruppen, wie auch immer, auf die Füße treten. Beispiel dieses Skandal, ja, da muss man vielleicht auch mal härter gegen die Konzerne da vorgehen oder RWE, da muss man die Konzerne auch in die Schranken weisen. Und ich glaube tatsächlich, dass wir eigentlich dahin kommen müssen, auch unsere Wirtschaftsstrukturen zu demokratisieren. Sprich die Frage, wofür wir unsere gesellschaftlichen Ressourcen eigentlich einsetzen wollen. Unsere begrenzten ökologischen Ressourcen, unsere Arbeitszeit, unsere Lebenszeit und so weiter. Das müssen wir demokratisch entscheiden und das passiert derzeit nicht. Sondern es wird halt vor allem nach Gewinnlogik entschieden. Und das ist, glaube ich, nicht mehr angemessen.
Wer keine Gewinne macht, zahlt keine Steuern. Wo keine Steuern da sind, können Sie einen ungeheuer ausgebauten Sozialstaat nicht finanzieren.
Ja, aber
zur Ehrlichkeit würde auch gehören, wenn Sie schon so Konzern- und kapitalismuskritisch sind, dass Sie dann an den Kern der Wertschöpfung mal hingehen und sagen, ja, dann gibt es weniger. Und zwar
aber
für alle.
Die Konzerne müssten dann auch mal Steuern richtig zahlen.
Ja, ich sage, es ist, die Wahrheit wird euch freimachen.
Ich höre
heißt
Herrn Casasös.
Ja, ich glaube, das ist eine interessante Diskussion. Man kommt Konzerne gegen Staat. Und eine Kritik, die ich gegen die Sozialdemokratie habe, dass sie ein bisschen den Staat vernachlässigt hat. Ich bin kein staatsmonopolistischer Anhänger. Aber es sind Fragen, der Herr Stölzer hat von Migration gesprochen, von Renten kann man sprechen, von der Tatsache, die Altersversorgung, man lebt immer älter, was macht man mit Leuten, die 90, 100 Jahre alt werden? Das sind Fragen und das wird kein Konzern lösen, das wird der Staat lösen müssen.
Haben, Herr Casasös, die Sozialdemokraten sich zu sehr mit den Konzernen oder in ihre Nähe begeben?
Sie haben vergessen, was Herr Stölzer gesagt hat. Konzerne haben großes Interesse, Geld zu verdienen. Das ist ganz normal.
Mhm.
Aber es gibt auch Bürger und Bürgerinnen. Da ist die Logik des Bürgerseins mit der Logik des Konzernseins nicht immer dieselbe Logik. Und das haben die Sozialdemokraten nicht anerkannt. Ich finde es ganz wichtig zu wissen, wie heute der Staat vielleicht eine neue Rolle bekommt. Ich bin kein Staatsanhänger, bis zum geht nicht mehr. Aber der Staat hat man verpönt seit 20 Jahren. Vielleicht wäre es mal notwendig, wieder dem Staat eine Regulierungs-, Aufgabe zu geben und irgendwie das einen besseren Ruf hat, als er heutzutage hat.
Tatsächlich bin ich auch keine Freundin von zu viel Staat, aber ich sehe das nochmal anders. Also nicht neoliberal argumentiert von wegen Staatsabbau, sondern ich sehe es halt zum Beispiel so, dass es beispielsweise in Konzernen notwendig wäre, die betriebliche Mitbestimmung radikal, also an der Wurzel packend, grundlegend umzugestalten und auszuweiten. Dass dort eben auch stärker gesamtgesellschaftliche Zielstellung in die Entscheidung innerhalb der Konzerne beispielsweise mit Einfluss haben. Und natürlich brauchen wir auch einen Staat, der eben dann die Steuern entsprechend abführt und so weiter, keine Frage. Aber ich glaube, es ist nicht gelöst mit, jetzt regelt alles der Staat, weil diese zentralistischen Modelle, die funktionieren ja auch nicht. Wir brauchen ein Mehr an Freiheit, ein Mehr an Mitbestimmung und ein Mehr an, wir entscheiden gemeinsam über diese Ressourcen. Und ich glaube, das geht nur in diesem Widerspruch zwischen staatlich zentralisiert das Monopol über Steuern und so weiter und gleichzeitig dezentralisiert die Entscheidung über die Produktion. Nicht nur in den Händen Einzelner oder von Konzernchefinnen und auch gar nicht als Politik gegen die Konzerne, sondern aber als ein gemeinsam das Gestalten.
Es müsste vielleicht insgesamt auch alles ein bisschen schneller gehen. Also wenn man sich die Geschwindigkeit der Entwicklung in der Internetwirtschaft anschaut, auch die Möglichkeiten, die Geschwindigkeit, neue Steuersparmodelle zu finden, um möglichst ungeschoren da rauszukommen. Darüber wird berichtet, aber bis die Politik und der Gesetzgeber reagieren kann, dauert es und sind, wenn die Gesetze denn da sind, schon wieder neue Modelle erfunden worden. Herr Stölze, Sie möchten da gerade kurz einhaken?
Ich möchte vehement als Staatsfreund mich hier einbringen. Was Sie vorher mit Recht angegriffen haben, diese, was Sie Neoliberalismus nennen, sagen wir, diese Deregulierungswahn in den letzten Jahren, dass zum Beispiel unwidersprochen etwas Simples aus der Welt geschafft wird. Bahnverkehr ist Daseinsvorsorge. Zu sagen, ich gehe an die Börse mit der Bahn und mache da ein Gewinnunternehmen draus, völlig irrsinnig. Post, Kommunikation, Fernsehen, die gesamten Deregulierungen haben in meinem langen Generationengedächtnis nicht wirklich große Vorteile gebracht. Also die Balance der 50er und 60er, wo die großen Parteien und die Blöcke in der Tat diskursiv sehr viel mehr miteinander zu tun hatten, war besser als in dieser Atomisierung sowohl von der Informations-, Medien-, Telekommunikations- und auch Verkehrspolitik. Ich meine, die Dieselgeschichte lebt davon, dass der Staat sich zurückgezogen hat aus der gesamten Verkehrsversorgung der stadtfernen Gebiete. Darum sitzen die Leute in ihrem Diesel, na selbstverständlich. Deswegen, die würden auch lieber.
Geht jetzt aber weiter, dass die Konzerne im Prinzip diktieren können, wie wir aus der Krise rauskommen, indem sie nämlich Umtauschprämien etc. anbieten und man hört aus der Politik relatives Schweigen. Aber gut, das ist eine kleine Anmerkung. Ich wollte eigentlich woanders hin. Herr Kaiser-Süß, an Sie die Frage, wenn wir sehen, wie schwerfällig die politischen Apparate sind zu reagieren auf die Geschwindigkeit dessen, was auf der anderen Seite entwickelt wird, also Bereich Internetwirtschaft zum Beispiel. Und die Bürger müssen sich immer ohnmächtiger fühlen und vielleicht auch immer wütender werden. Kommt daher der große Erfolg von Bewegungen wie En Marche in Frankreich oder jetzt auch Aufstehen von Sarah Wagenknecht nicht?
Man muss nicht alles verwechseln. En Marche ist entstanden, weil ganz eindeutig auf der konservativen Seite als auch auf der sozialistischen Seite ein Vakuum entstanden ist mit der Tatsache, dass François Hollande nicht das gebracht hat. Und das wäre eine Frage, weswegen, was viele linke Wähler sich erhofft hatten und viele Konservativen sehr enttäuscht waren, wie die konservative Partei sich entwickelte. Die Bewegung von Sarah Wagenknecht ist eine andere Logik. Das ist die Logik zu versuchen, irgendwie verlorene Wählerinnen und Wähler des Arbeitermilieus wieder zurückzugewinnen. Aber zu welchem Preis? Mit welchen Themen? Es tut mir leid, ein Linker oder eine Linke darf meiner Meinung nach keine ausländerfeindlichen Themen verbreiten. Und da sieht man auch die Richtungslosigkeit einiger Parteien, was richtig ist, und auf Ihre Frage näher einzugehen. Man sieht in ganz Europa Verfallsmechanismen, weil die Parteien enttäuscht haben. Und das ist richtig. Und da ist eine Erneuerung notwendig. Und zurzeit hat die Sozialdemokratie, aber ich würde auch andere politische Kräfte da nennen, das nicht richtig anerkannt. Macron ist vielleicht der Erste, der es eingesehen hat. Aber man sieht selbst, wenn man die französische Innenpolitik zurzeit verfolgt, dass er auch an den Grenzen stößt zurzeit.
Naja, schauen wir mal nach Großbritannien. Also New Labour hat sich auch erneuert. Deswegen heißt es ja New Labour. Was haben die richtig gemacht, um mehr hinzuhören, was die Menschen brauchen?
Erstens, so viel ich weiß, hat Corbyn noch nicht die Wahl gewonnen. Was Corbyn macht zurzeit, ist auch irgendwie besorgniserregend, weil er sich mehr und mehr von der europäischen Grundidee verabschiedet. Es kann sein, dass er so einen eine Art, ich mag den Begriff nicht, linken Populismus produziert. Zieht auch Nutzen von der Schwäche der Tories, aber ob Corbyn irgendwie das bringen wird, was sich viele Labour-Wählerinnen und Wähler von ihm erhoffen, darüber möchte ich keine Wette eingehen.
Herr Stölzel, eben war schon die Rede von dem gefährlichen Populismus, der auch in Bewegungen wie Aufstehen zum Beispiel drin liegt, also fremdenfeindliche Konnotationen.
Wo darf ich, das würde ich gerne hören, fremdenfeindlich zu sagen, dass der Sozialstaat bis auf weiteres nationale Grenzen hat, weil er sonst nämlich nicht mir in die Tasche greift, um Ihnen das in die Tasche zu stecken. Das ist der Sinn des Nationalstaats, einer Solidargemeinschaft, ist doch noch nicht fremdenfeindlich. Also ich bin kein Experte davon. Mhm. Ich sage, dass man sozusagen die Angela Merkel'sche These von damals, die sie längst widerrufen hat, es gibt keine Grenzen mehr, dass das politologisch, historisch einfach grundfalsch ist. Der Staat definiert sich durch die Grenze, die er hat, weil er sonst nämlich nicht Solidargemeinschaften herstellen kann.
Ich wäre da sehr vorsichtig mit dem
Wort fremdenfeindlich.
Es könnte ja auch eine größere Grenze werden, wenn es den europäischen Staat dann einmal gibt. Aber Sie selber, Herr Stölzel, haben ja eben gesagt, wir sind eine Einwanderungsgesellschaft.
Ja.
Das ist ein Faktum, brauchen wir, glaube ich, wirklich nicht mehr darüber zu diskutieren. Wir sehen an dieser, und ich mag den Begriff, wie man jetzt merkt, Auffächerung der Parteienlandschaft, daran sieht man ja auch, wie vielfältig die Gesellschaft sich darstellt mit ihren vielen Interessen, vielen Gruppierungen. Geht der Aufruf nach Integration im Prinzip an uns alle und vor allen Dingen dann auch wieder an die Parteien, an die SPD und alle anderen auch, diese Integration der vielen Interessen, der vielen und auch dieses Reichtums, der entstanden ist, hinzukriegen und ein gemeinsames Interesse zu formulieren?
Also ein Königreich auf die Slogans, großen Wortschöpfungen, die die Sozialdemokratie mal hatte, wie mehr Demokratie wagen. Mhm. Das war damals sicher vollkommen wichtig und richtig gegenüber dem langen, doch eher versteinerten Adenauer-Staat und seiner Nachwirkung. Oder Wandel durch Annäherung. Du befreundest dich mit Feinden. Das ist eine irre Geschichte. Ich sehe kein solches Wort jetzt, was auf den Punkt bringen könnte, wie man eine de facto Einwanderungsgesellschaft solidarisch ausbaut und trotzdem klärt, wie viel dürfen nächstes Jahr zu uns rein. Weil eine Einwanderungsgesellschaft, die diese 55 Millionen, von denen man spricht, die auf der Flucht vor Hunger, Not, Klima sind, dass die nicht hier noch reinpassen, ist, glaube ich, eine einfache Geschichte. Es sei denn, ich habe ein Modell, kann man ja. In Holland wohnen pro Quadratkilometer viele Leute.
Ich wollte aber, Herr Stölzel, die Integrationspolitik ein bisschen öffnen. Frau Klose meldet sich gerade, also es geht mir nicht so sehr um die Einwanderungspolitik als solche, sondern Integration der verschiedenen Interessen und wie werden sie bedient. Da geht es um unterschiedliche Generationen, Frau Klose. Sie vertreten die ganz junge Generation. Wie kann man unser Land da für die junge Generation attraktiv machen, dass sie bereit ist und Lust hat, diese Demokratie mitzugestalten, mitzumachen? Das ist ja echt Arbeit.
Wir sehen halt, dass zum Beispiel Bildungserfolg in Deutschland ganz massiv immer noch vom Bildungsstand der Eltern beispielsweise und von der ökonomischen Situation der Eltern abhängig ist. So, und das trifft besonders häufig Menschen mit Migrationshintergrund, weil viele, die halt eben einen Migrationshintergrund haben, hier erstmal ökonomisch nicht so gut aufgestellt sind und die Leute auch aus Bereichen kommen, die vielleicht nicht so hohe Bildungsabschlüsse haben. Und ich glaube, dass es da halt darum geht, dann eine ganzheitliche Bildungspolitik beispielsweise zu machen. Also wirklich Chancengleichheit, Chancengerechtigkeit im Bildungssystem, dass egal von welchem Hintergrund ich komme, ich so gefördert werde, dass ich alles erreichen kann. Ursozialdemokratisches Versprechen und leider kommen wir da aber viel zu langsam voran. Und soziale Ungleichheiten zeigt sich auch immer noch, wenn ich mir die Ostbundesländer und die Westbundesländer beispielsweise anschaue. Da gibt es ja immer noch deutliche Unterschiede, beispielsweise was Vertretung in Spitzenpositionen angeht oder Rentenniveau, Lohnniveau und ähnliches. Und ich glaube, da muss es halt darum gehen, wirklich eine sozialstaatliche Politik zu machen und zwar für alle, die eben für alle dann eben auch Teilhabe ermöglicht. Und dafür muss man natürlich Geld in die Hand nehmen, denn es ist keine Frage, öffentliche Infrastruktur brauchen vor allem diejenigen, die sich das privat nicht leisten können, beispielsweise.
Ja, Sie haben ja jetzt ganz wichtige Punkte der sozialen Gerechtigkeit angesprochen, Teilhabe, Finanzverteilung, Ressourcenverteilung. Herr Dressler, sind wir auch wieder bei dem entscheidenden Thema, wie wird der Reichtum in unserer Gesellschaft verteilt? Wir sprechen vielleicht auch über das solidarische Grundeinkommen, aber wenn wir sehen, wie die Internetwirtschaft davon galoppiert, welche Gewinne gemacht werden, braucht es da in der Tat einen Eingriff der Staaten, um dieses allen Menschen in einer Form zugutekommen zu lassen?
Nach meiner Meinung ist das unabweisbar. Also wenn wir die Verteilungsgerechtigkeit in Deutschland per Lupe untersuchen, dann kommen wir zu dem Ergebnis, dass es im höchsten Maße ungerecht zugeht. Wir haben in den letzten Jahren durch das Statistische Bundesamt jedes Jahr belegt, dem Bundestag per Drucksache zugeleitet, eine Situation, in der wenigste Menschen das meiste Einkommen an Zuwächsen registrieren und dass die große Masse der Bevölkerung entweder stehen bleibt oder sogar weniger bekommt. Was die Integrationsfrage betrifft, die hat damit zunächst einmal nur bedingt zu tun. Wir haben in Deutschland einen Migrationshintergrund von Menschen, bevor es aus den Staaten des Nahen Ostens Menschen zu uns gebracht hat oder durch Kriege per Flucht zu uns gebracht hat. Integriert viele, viele Menschen aus den Staaten Osteuropas oder sogar darüber hinaus im Osten. Diese Leistung mit ihnen zusammen hat doch belegt, dass es leistbar ist. Aber die Politik muss dann eine Führung übernehmen. Frau Merkel hat das versucht, aber die Politik hat sie nicht dabei unterstützt. Und sie hat sie sozusagen alleine gelassen, wenn man so will.
Und gleich gehen dann die ideologischen Grabenkämpfe wieder los.
Herr Kassasüß, das ist der zweite Punkt.
Herr Kassasüß, Sie sagen, das ist nicht schlecht. Warum nicht?
Weil wir zum Teil in einer ideenlosen Gesellschaft leben. Ich finde, dass der Streit, der Disput zwischen den Ideen etwas ganz Wichtiges wäre, täte der Sozialdemokratie sehr gut. Und mir ist aufgefallen während dieser Diskussion, und ich kenne das, Sie haben sehr viel von Deutschland gesprochen, aber diese Themen, die stellen sich in anderen Ländern Europas. Die Migration, ob man es will oder nicht, die wird es noch geben. Die Konflikte in Afrika sind nicht gelöst. Wir werden noch mit diesem Thema zu kämpfen haben. Wir werden noch mit dem Thema zu kämpfen haben, wie wir mit dem Dialog der Religionen, um es diplomatisch auszudrücken, Lösungen finden. Wir werden nach wie vor mit der Tatsache der Umverteilung zu tun haben.
Bleiben wir beim Thema der Umverteilung noch mal ganz kurz zum Schluss, weil das ist ein ureigenes sozialdemokratisches Thema. Ja. Wir sprechen über die Zukunft der SPD in diesem Wortwechsel in Deutschlandfunk Kultur. Ja. Scheidet sich an diesem Thema, ob das funktioniert mit der gerechten Umverteilung von Reichtum, ob unsere Gesellschaften weiter sich polarisieren oder vielleicht sogar auseinanderbrechen werden?
Also die Wahrheit ist, Integration kostet viel, viel Geld.
Integration hat immer sehr viel Geld gekostet.
Und gut angelegtes Geld.
Ja, aber hat auch viel Geld danach produziert.
Also ja, aber dann muss ich doch den Mut haben, dieses Geld zunächst mal in die Hand zu nehmen. Und da, wo über Steuerpolitik Ungerechtigkeit bei der Einvernahme von Steuern herrscht, da muss ich dann aber auch den Mut als Politik mal haben zu sagen, das wird jetzt durchgezogen und gemacht. Mhm. Egal, ob die sogenannten Interessenverbände, die sich hinter diesem Kapital verbergen, laut aufschreien.
Danke, Herr Dressler. Herr Stölzl.
Ja, aber sozusagen nur mit Steuern rauf, das leuchtet niemand ein. Jeder, der mal eine Steuererklärung gemacht hat, weiß, dass das ein völliger Irrsinn ist. Ein hochkompliziertes, scholastisches System, gegen das die Theologie einfach ist. Ein Königreich für die Leute, wer war das, dass die Steuererklärung auf einem Bierdeckel gemacht werden kann?
Das war Herr Merz.
Ja, sollten alle Politiker, gerade die Sozialdemokratie, sollte sagen, wir haben eine Sozialphilosophie, die drückt sich dann in Steuerzahlen aus. Aber ich kann nicht nur sagen, ich fahre es rauf, weil dann wissen Sie genau bei freiem Kapitalverkehr, was passiert. Ich finde schon, man muss ganzheitlich antworten. Und dass die Integration der sogenannten Gastarbeiter, also der Zuwanderer und der Osteuropäer, Gott sei Dank gelungen ist über lange Jahrzehnte, ist ja noch keine Garantie dafür, dass das, was jetzt kommt, genauso geht. Seit die Erde sich dreht, seit der Mensch auf zwei Beinen geht, gehen die Menschen vom Schlechteren ins Bessere. Das wollen sie und das dürfen sie auch und sie lassen sich nicht aufhalten.
Und bevor sich das Programm hier weiter dreht, darf Frau Klose als Jüngste in der Runde noch ihr Schlusswort geben. Demokratie ist teuer, wir sollten es uns kosten lassen?
Na, absolut. Und ich glaube, eine funktionierende Demokratie kann nur dann funktionieren, wenn sie tatsächlich auch eine umverteilende Wirkung hat. Und zwar eine Umverteilung zum einen natürlich von Kapital, sprich eben Finanzmitteln, eine Umverteilung aber auch von Macht, nämlich Macht, dass sie sich nicht in den Händen weniger konzentriert, sondern eben, dass alle teilhaben können. Und das hängt natürlich miteinander zusammen. Und ich glaube, das ist die originäre Aufgabe ja auch der Sozialdemokratie. Und deswegen hat sie sich totgesiegt, auf gar keinen Fall, sondern die Aufgabe liegt nach wie vor absolut vor uns.
Dankeschön, Annika Klose, die JUSE-Vorsitzende aus Berlin, hier zu Gast im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur. Christoph Stölzel ist Historiker und Gründungsdirektor des Deutschen Historischen Museums und als CDU-Mitglied hier bei uns gewesen. Gilbert Casasus, Professor für Europastudien an der Universität de Fribourg in der Schweiz, war dabei und Rudolf Dressler, SPD. Ich bedanke mich bei Ihnen allen für dieses anregende Gespräch, bei unseren Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören. Und diesen Wortwechsel können Sie natürlich als Podcast noch einmal nachhören bei uns im Internet. Birgit Kolkmann bedankt sich am Mikrofon. Schönen Abend noch.